Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn von Gott die Rede ist, dann sprechen manche vom lieben Gott. Manche beten auch zum lieben Gott. Da kann man mal ganz freundlich nachfragen, stimmt das eigentlich, dass Gott der liebe Gott ist? Natürlich liebt uns Gott, keine Frage, das ist in der Bibel ganz eindeutig. Gott ist Liebe und wer der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannesbrief. Und es tut gut, dass wir das immer wieder hören. Er liebt dich so, wie dich kein anderer Mensch lieben kann. Aber es gibt in der Bibel auch eine andere Seite von Gott, die nicht so leicht runtergeht. Gott ist nämlich auch der Richter. Der nicht einfach so alles durchgehen lässt. Wenn Gott nur der liebe Gott wäre, dann könnte man den Eindruck haben, auch er guckt einfach nicht so genau hin. Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, kam gelegentlich ein Bekannter meiner Mutter zu Besuch. Ich hatte mit dem eigentlich gar nichts zu tun, ich weiß auch gar nicht mal, wie der heißt und wer der ist, und keine Ahnung. Aber was ich noch weiß ist, der hat mir immer einen Wagen für meine Modelleisenbahn mitgebracht. Darum mochte ich den besonders. Aber in meinem Leben spielte er eigentlich nie eine Rolle. Und so stellen sich viele auch den lieben Gott vor. Also er beschenkt uns, ist wunderbar, aber sonst lässt er uns eigentlich in Ruhe und hat mit dem Leben gar nicht viel zu tun. In der Bibel ist Gott ganz anders. Gott ist es eben nicht egal, wie wir leben. Gott klagt auch an. Luther unterschied, es kommt ein bisschen Latein, zum einen den Deus Relevatus, das ist übersetzt der offenbare Gott, das ist der Gott der Liebe, der Gott in Jesus Christus. Und den Deus Absconditus, das ist der verborgene Gott, der strenge Gott, der richtende Gott. Früher war dieser Zug von Gott, dass er so der strenge, richtende Gott ist, gerade im Siegerland besonders gegenwärtig. Pass auf, was du tust, der liebe Gott sieht alles, hieß es da zum Beispiel. Manches war da sicher übertrieben. Aber heute, also nicht der Mensch neigt ja mal zu Extremen, ist das Pendel eher in die andere Richtung ausgeschlagen. Da haben wir eben oft nur noch den lieben Gott. Und das führt dann auch dazu, dass das Kreuz letztlich belanglos wird. Wenn es nur den lieben Gott gibt, dann brauchen wir letztlich das Opfer von Jesus nicht mehr. Dann ist doch alles gut. Warum dann ein Kreuz? Warum dann einer, der für uns stirbt, sein Blut vergießt? Wenn Gott doch eh der liebe Gott ist. Meine Frau und ich haben in der letzten Zeit viele prophetische Texte zusammengelesen. Und in den Propheten haben wir kapitellang über weite Strecken oft eben eine ganz knallharte Gerichtsansage. Und da ist mir aufgefallen, als wir das so immer wieder gelesen haben, solche Texte kommen in den vorgeschlagenen Predigttexten kaum vor. Und da habe ich gedacht, ich müsste doch mal bewusst über einen solchen Text predigen. Und dann eines schönen Tages, als wir einen Text gelesen haben aus Jeremia 8, da hat Gott mir gesagt, das ist der Text, über den predigst du jetzt mal. Und also heute Predigttext Jeremia 8, die Verse 4 bis 13. Sprich zu ihnen, so spricht der Herr, wo ist jemand, der, wenn er fällt, nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gerne wieder zurückkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihrem Lauf wie ein Hengst, der in die Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. Die Weisen müssen zu Schanden, erschreckt und gefangen werden. Denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Darum will ich ihre Frauen den Fremden geben, ihre Äcker denen, die, durch die sie verjagt werden. Denn sie gieren alle klein und groß nach unrechtem Gewinn. Priester und Propheten gehen mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes nur ohnehin, indem sie sagen, Friede, Friede, und es doch nicht Friede. Sie werden mit Schande dastehen, weil sie solche Gräuel getrieben haben, aber sie wollen sich nicht schämen und wissen nichts von Scham. Darum sollen sie fallen unter den Fallenden, und wenn ich sie heimsuchen werde, sollen sie stürzen, spricht der Herr. Ich will unter ihnen Lese halten, spricht der Herr, so dass keine Trauben am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum übrig bleiben, ja auch die Blätter abfallen sollen, und was ich ihnen gegeben habe, das soll ihnen genommen werden. Amen. Soweit das, was Jeremia schreibt. Dazu eine kleine Einordnung. Jeremia wurde im Jahr 626 oder 627 vor Christus zum Propheten berufen. Er trat auf im Südreich in Juda. Israel war ja nach dem König Salomo in zwei Teile geteilt worden, das Nord- und das Südreich. Das Nordreich war zu der Zeit bereits von den Assyrern erobert worden, weil die Leute Gottes Willen missachtet hatten. Und so Ähnliches passierte dann später auch im Südreich. Das wurde 598 und 587 in zwei Schüben von den Babyloniern erobert. Schließlich wurde Jerusalem eingenommen und der Tempel ging in Flammen auf. Jeremia lebte in dieser Zeit und kurz danach. Unser Text fällt in die Regierungszeit des Königs Jojakim, der von 608 bis 598 regierte. Und in dieser Zeit prangerte Jeremia die sozialen Missstände an und dass die Leute sich in einer falschen Sicherheit wiegen, dass sie sich auf den Tempel verlassen. Ein Problem war auch, dass das Volk meinte, ja, wenn wir uns an die Ägypter halten, die können uns gegen die Babylonier helfen. Und so ist Jeremia in weiten Teilen ein Gerichtsprophet. Nun war das schon damals sehr unbequem, vom Gericht zu reden. Jeremia machte sich nicht gerade beliebt und das fiel ihm auch schwer. Es gibt Texte, wo er sagt, am liebsten wäre ich gar nicht geboren worden, wo ich doch sowas sagen muss. Das war echt schwer für ihn. Aber trotzdem hat er das gesagt, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hat schonungslos benannt, was falsch läuft. Und er hat immer wieder angekündigt, das Gericht Gottes kommt. Und so ist es ja auch passiert, durch die Babylonier. Was bedeutet das für uns heute? Das Volk Israel ist für Christen eine Art Modell. Ein Modell, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und so wie Gott mit dem Volk Israel umgeht, so geht er auch mit seinem Volk der Christen um. Und das ist nicht meine Idee, das finden wir auch im Neuen Testament. Immer wieder diese Brücke vom Alten zum Neuen Testament. Zum Beispiel 1. Korinther 10, da beschreibt Paulus die Wüstenwanderung des Volkes Israels. Und er sagt, das ist ein warnendes Beispiel für euch, liebe Gemeinde. Und so ist auch das, was Jeremia schreibt, ein warnendes Beispiel für uns. Bevor wir uns das im Einzelnen angucken, möchte ich noch zwei grundsätzliche Bemerkungen machen. Das erste, wir sollten immer bei uns selbst anfangen. Vieles, was Jeremia so schreibt, jedenfalls kam mir der Gedanke gleich, als ich das las, das passt gut dazu, wie sich heute die evangelische Kirche darstellt. Und wir sehen ja auch vieles davon in unserer Gemeinde kritisch. Das könnte uns dazu verführen, dass wir sagen, wie gut, dass wir nicht so sind wie die böse Kirche. Aber dass wir vergessen, dabei zu fragen, wie sieht es denn bei uns aus? Wie sieht es denn bei mir aus? Ja, es kann sein, dass wir, und das ist auch gut so, dass wir manches in der Bibel ernster nehmen als sonst. Aber gerade dann, wenn wir es ernst nehmen, ist das ja eine umso größere Verantwortung für uns, auch danach zu leben. Darum also, dass wir zuerst immer fragen, wo bin ich denn nicht so, wie Gott es möchte? Was muss sich bei mir persönlich ändern? Und was muss sich bei uns in der Gemeinde ändern? Auch wir, auch wenn wir sagen, bibeltreu, wie es in unserem Leitbild steht, auch wir werden ja immer wieder beeinflusst von dem, was um uns herum gedacht und gelebt wird. Fangen wir also immer bei uns selbst an. Und ich sage das auch sehr persönlich. Als ich diese Predigt geschrieben habe und auch heute Morgen, als ich sie nochmal angeguckt habe, da ist mir ganz neu selbstbewusst geworden, dass auch ich schuldig bin. Die zweite Vorbemerkung betrifft das Gericht selbst. Manche Gerichtspredigten, so könnte man sagen, sind ein zahnloser Tiger. Warum? Sie beschreiben mit drastischen Worten das Gericht. Ja, alles ganz schrecklich. Und dann kommt der Hinweis auf Jesus, der unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Also, alles gut. Da geht uns das Gericht ja nichts mehr an. Natürlich ist das richtig und wichtig, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Keine Frage. Und es ist ganz großartig, dass wir das immer wieder hören können. Das gilt für mich, dass er meine Schuld wegnimmt. Und wenn ich an ihn glaube, werde ich nicht verurteilt im Gericht. Das steht und das gilt. Und das wird mir umso deutlicher, wenn ich mir klar mache, wie schuldig ich bin. Insofern kann das Nachdenken über das Gericht auch die Freude an Jesus umso größer machen. Aber trotzdem sollten wir auch als Christen, gerade als Christen, das Gericht Gottes ernst nehmen. Auch wenn wir durch Jesus keine Angst mehr haben müssen vor dem Gericht. Es ist trotzdem nicht egal, wie wir leben. Warum nicht? In zweierlei Hinsicht. Zum einen, unser Verhalten hat schon jetzt Auswirkungen. Auswirkungen für uns selbst und Auswirkungen auf andere. Wer Gottes Gebote missachtet, schadet sich und anderen. Schon jetzt. Denn Gott möchte ja, dass unser Leben gelingt und darum gibt er uns die Gebote. Und es ist immer gut, wenn wir nach diesen Geboten leben, auch wenn es schwer ist, auch wenn man vielleicht denkt, ja, ich bin der Einzige, der es noch macht. Wer zum Beispiel geizig ist, was ja der Bibel widerspricht, der schadet sich selbst. Der kann keine Freude haben an dem, was Gott ihm schenkt, sondern fragt immer, oh, wie kann ich mein Geld zusammenhalten? Und er schadet auch seinen Beziehungen, weil er nicht für andere da sein kann. Auch für eine Gemeinde ist es nicht egal, wie sie lebt. Natürlich wirkt Gott in der Gemeinde. Und natürlich ist es immer Gottes Wirken, wenn eine Gemeinde wächst. Aber eine Gemeinde, die Gottes Willen nicht ernst nimmt, wo auch gerade die Verantwortlichen nicht danach leben, da wird es auch nicht so viel Vollmacht geben, wie in einer Gemeinde, die ganz eng bei Gott ist. Und schließlich, auch in Gottes Gericht wird es am Ende der Zeit nicht egal sein, wie wir gelebt haben. Eine ganz spannende Stelle dazu ist 1. Korinther 3. Da wird beschrieben, dass es ein Gericht nach den Werken auch für Christen gibt. Und da heißt es dann, wessen Werk, also was er im Leben getan hat, im Feuer des Gerichtes verbrennen wird, der wird Schaden leiden, steht da. Das ändert nichts daran, dass er oder sie gerettet wird. Steht da ausdrücklich da. Er wird gerettet wie durchs Feuer hindurch. Aber trotzdem, der Schaden ist da, wenn man im Leben aufs falsche Pferd gesetzt hat, falsch gelebt hat. Und darum ist es zu billig, nur zu sagen, ja, ja, Jesus ist ja für mich gestorben, also habe ich mit dem Thema Gericht nichts mehr zu tun. Nicht mehr mit dem Gericht, wo es um die Verlorenheit geht. Tatsächlich, da komme ich nicht mehr rein. Aber das Gericht, wo es um die Werke geht, das bleibt auch für mich als Christen. Also, wir sollten die Texte über das Gericht auch für uns persönlich, gerade für uns persönlich, sehr ernst nehmen. Schauen wir uns also an, was Jeremia schreibt und was das für uns bedeutet. Thema heute: Warum Gott richtet. Vier Gedanken dazu. Das erste: Gott richtet, weil wir nicht bereit sind, wirklich umzukehren. Jeremia beginnt mit einigen rhetorischen Fragen, also mit Fragen, wo die Antwort eigentlich schon klar ist. Wer steht nicht gerne wieder auf, wenn er gefallen ist? Wer will nicht wieder zurechtkommen, wenn er in die Irre gegangen ist? Die Antwort ist klar. Jeder will das. Natürlich wollen wir wieder aufstehen. Ich erfahre das manchmal bei Besuchen, wenn mir ältere Menschen sagen, dass sie gefallen sind und vielleicht nicht mehr aufstehen konnten. Wie schlimm das ist, nicht mehr aufstehen zu können. Und natürlich wollen wir auf den richtigen Weg zurückfinden. Wollen wir doch auch, wenn wir uns verfahren haben, wenn uns das Navi vielleicht in die Irre geführt hat, wollen wir doch wieder den richtigen Weg finden. Umso unverständlicher ist es, dass das Volk Israel das offenbar nicht wollte. Sie halten fest an dem, was sie falsch machen. Niemand tut seine Bosheit leid, so sagt es Jeremia in Vers 6. Und dann nennt er die Vögel, die immer wieder zurückkommen, Zugvögel. im Gegensatz zum Volk Israel. Also die Vögel machen es besser. Das Volk will sich dagegen nicht schämen, wie in Vers 12 steht. Also, das ist das entscheidende Problem, die mangelnde Umkehr. Dass wir als Menschen schuldig werden, das ist leider so. Das gehört seit dem Sündenfall zum Menschsein dazu. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Tut es uns leid, wenn wir schuldig werden? Oder fragen wir gar nicht erst danach? Und bekennen wir schon gar nicht unsere Schuld vor Gott und vor anderen? Wie ist das bei uns? Wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir? Gibt es in deinem Leben Dinge oder Verhaltensweisen, bei denen du so insgeheim denkst, ja, ich weiß, ist nicht so gut, sollte ich eigentlich anders machen? Aber du bist doch nicht bereit, wirklich etwas zu ändern? Wenn wir auf die Gebote Gottes schauen, kann uns das ein bisschen auf die Sprünge helfen, zu erkennen, wo sind diese Punkte? Dass ich sehe, da ist mein Problem. Nochmal, ich predige natürlich auch mir selber. Zunächst zwei Gebote will ich mal angucken. Zunächst das erste Gebot. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also nichts anderes soll wichtiger sein als Gott. Götter sind ja nicht nur Götter mit anderen Religionen, sondern Götter sind auch Dinge, die ich zu Göttern mache. Luther hat das gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Und so die Frage, gibt es in deinem Leben etwas, wo du spürst, wenn du ehrlich bist, eigentlich ist mir das wichtiger als Gott? Ist es vielleicht dein Geld? Machst du dir mehr Sorgen über Geld, als darüber, wie du intensiver mit Gott leben kannst? Oder ist es dein Haus, dein Garten, deine Wohnung? Verwendest du mehr Zeit darauf, als eigentlich gut ist? Zeit, die du eigentlich für Gott haben könntest? Was ist wirklich das Wichtigste in meinem Leben? Oder ein zweites Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Wie wichtig ist dir der Gottesdienst? Hast du dich in der Corona-Zeit daran gewöhnt, nur noch online dabei zu sein? Oder gehst du nur hin, wenn du gerade mal Lust hast oder nichts Besseres vorhast? Wir könnten ähnliche Fragen zu allen 10 Geboten stellen. Geht sie mal durch, lest sie mal und fragt euch, wie sieht das bei mir aus? Und diese Fragen können uns helfen, die persönlichen wunden Punkte zu entdecken. Und keiner muss denken, nur ich habe diese wunden Punkte. Jeder von uns hat sie. Und wer meint, sie nicht zu haben, der hat noch viel größeres Problem. Der ist nämlich stolz und eingebildet. Die Frage nochmal, sind wir wirklich bereit, umzukehren? Also nicht nur so zu sagen, ja, ist nicht so gut, sondern wirklich zu sagen, ja, das ist Schuld, das ist Sünde, das bringt mich ins Gericht. Und bin ich wirklich bereit, mich von Gott verändern zu lassen an dieser Stelle? Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann gilt auch für uns das, was Jeremia sagt, dass wir unter dem Gericht Gottes stehen. Und mit dem Gericht Gottes ist nicht zu spaßen. Ein zweites. Gott richtet, weil wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Woher wissen wir, was Gott will? Ganz klar, aus seinem Wort, aus der Bibel. Sie ist Gottes Wort, und zwar als Ganze, nicht nur Teile davon, was uns gerade gefällt oder was gerade in ist. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Wer dem heiligen Gott ausweichen möchte, der muss also alles daran setzen, die Bibel außer Kraft zu setzen. Und das hat es schon zu allen Zeiten gegeben, auch schon bei Jeremia. Vers 8, dass die Schreiber Lüge aus dem Gesetz des Herrn machen und dass die Weisen des Herrn Wort verwerfen, Vers 9. Offenbar waren das Problem damals besonders die, die ganz viel mit dem Wort Gottes zu tun hatten. Die Theologen, könnte man sagen. Und Vers 10 ausdrücklich, dass Priester und Propheten mit Lüge umgehen. Also gerade die, die das Wort Gottes weitergeben sollen, verfälschen es. Und das ist bis heute das Problem, dass in der Theologie das Wort Gottes umgedeutet wird. Offen oder oft eben auch verdeckt. Die Leute sind ja nicht dumm. Aber dann heißt es, ja, das ist eben gar nicht so passiert, das ist eben nur so bildlich gemeint, gar nicht so gemeint. Manchmal wird auch offen zugegeben, dass man das heute nicht mehr so sagen kann. In der Theologie heißt das Sachkritik. So ein Wort, was immer wieder vorkommt, ist zum Beispiel, wir müssen ja anschlussfähig sein an die Gesellschaft. Und auf Deutsch heißt das dann, wir müssen die Bibel so ein bisschen anpassen, damit es nicht so viel Ärger gibt, wenn wir von der Bibel reden. Eine andere Argumentationsstruktur, die oft vorkommt, ist, dass man sagt, ja, was ja auch richtig ist, Jesus ist die Mitte der Schrift. Aber dann macht man sich ein Bild von Jesus und sagt dann, naja, also das passt nicht zu Jesus. Jesus war ja einer, der immer die Liebe verkörpert hat und niemanden ausgegrenzt hat, stimmt ja auch. Aber dann heißt das, ja, also weil Jesus niemand ausgegrenzt hat, darum müssen wir doch auch anerkennen, dass auch andere Religionen ein Weg zu Gott sind, die glauben doch auch und so. Und so kann man also auf theologisch geschickte Weise die Bibel außer Kraft setzen. Aber wie am Anfang gesagt, hüten wir uns davor, nur auf andere zu gucken. Hier auf die bösen Theologen. Fragen wir lieber selbst, wie ernst nehme ich denn die Bibel? Man kann auch offiziell sagen, ja, ich bin bibeltreu und trotzdem die Bibel umdeuten. Manchmal geschieht das so durch angebliche persönliche Eingebungen. Also ich hatte das schon mal, dass jemand sagte, also Gott hat mir jetzt gezeigt, dass ich jetzt eigentlich mit einer anderen Frau zusammenleben soll und mich scheiden lassen sollte. So kann man sich auch in einem frommen Mäntelchen etwas in die Tasche lügen. Was Gott mir persönlich zeigt, wird nie seinem Wort widersprechen. Was sein Wort sagt, ist die Wahrheit. Natürlich sagt mir Gott manchmal persönlich, was das für mich bedeutet, aber nie als ein Widerspruch zu seinem Wort. Ein drittes, warum Gott richtet. Gott richtet, weil wir egoistisch sind. Schauen wir weiter, was Jeremia schreibt. In Vers 10 lesen wir, dass alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn gieren. Ja, wir sind gierig nach Gewinn, nach Geld. Gibt natürlich keiner zu. Aber was passiert, wenn man uns etwas wegnimmt? Was für ein Aufschrei, wenn irgendwo das Gehalt gekürzt wird? Und wie wird gestritten und prozessiert, wenn es um das Erbe geht? Da gehen Familien kaputt. Wegen Geld. Beim Geld hört die Freundschaft auf, sagt ein Sprichwort. Und leider kann man das auch bei uns immer wieder beobachten. Und es ist eine Versuchung. Ich habe das selbst erlebt. Vor einiger Zeit habe ich von der Landeskirche zu viel Geld überwiesen bekommen. Und zwar nicht nur einmalig, sondern da war offensichtlich ein Fehler in der Berechnung. Und wenn das einmal im Computer drin ist, dann wäre das schön Jahre weitergegangen, hätte keiner gemerkt. Und da war schon die Versuchung, ach, kannst du doch einfach so lassen und sagen, die werden schon wissen, was sie dir überweisen. Aber dann war mir klar, nee, Gott möchte, dass ich im Landeskirchenamt anrufe. Habe ich also in der Gehaltsabteilung angerufen, sagen, ich glaube, sie haben mir zu viel überwiesen. Wollten sie natürlich nicht glauben, dass ein kleiner Pfarrer klüger ist als die Gehaltsabteilung, wollte keiner sagen. Und so ich, na gut, aber, doch, ich gucke nochmal. Und siehe da, und sie haben den Fehler korrigiert. Ich war froh, dass ich da angerufen habe. Gewinn kann aber nicht nur ein Gewinn in Geld sein. Es kann auch ein Gewinn in Ansehen sein. Wir können uns zum Beispiel fragen, arbeite ich in der Gemeinde mit, um Gott zu dienen? Geht es mir wirklich um ihn, um seine Ehre? Geht es mir um die Menschen, für die ich da bin? Oder möchte ich mich doch auch ein bisschen selbst präsentieren? Bin ich abhängig davon, dass andere mich loben, dass andere mich erwähnen? Bin ich vielleicht beleidigt, wenn ich irgendwo was gemacht habe und andere werden erwähnt, denen wird gedankt, aber ich werde vergessen? Worum geht es mir wirklich? Ein viertes. Gott richtet, weil wir uns in falscher Sicherheit wiegen. Wir sehen noch eine Anklage bei Jeremia. In Vers 11 wirft Gott durch ihn den Priestern und Propheten vor, dass sie das Volk in falscher Sicherheit wiegen. Sie sagen Friede, Friede und ist doch kein Friede. Und das kennen wir bis heute. Wie oft wird verkündigt, dass alle irgendwie in den Himmel kommen? Traut sich das noch? Trauen wir uns noch zu sagen, dass wir ohne Jesus verloren sind, jetzt und auch in der Ewigkeit? Steht eindeutig in der Bibel. Wie ist das zum Beispiel bei Beerdigungen? Wird da gesagt, dass nur die, die an Jesus glauben, zu Gott kommen? Oder sind irgendwie alle dabei? Oder sind alle automatisch Christen, die in den Gottesdienst kommen? In meinem Seminar über Predigtlehre, das ich im theologischen Seminar in Adelshofen mehrfach gehalten habe, da habe ich das immer angemerkt, wenn in Predigten, die die Studenten geschrieben haben, der Ausdruck vorkommt, wir Christen. Wir Christen legt nahe, ja, alle, die hier sind, wir sind ja Christen. Da frage ich zurück, wissen wir das so genau? Das in Frage zu stellen, das kann auch Ärger bringen. Ich kann mich noch erinnern, ist schon ein paar Jahre her, da habe ich mich beworben in meiner ersten Gemeinde in Hessen. Und wie das so ist, da gibt es dann eine Probepredigt, eine Vorstellungspredigt. Und dieser Vorstellungspredigt habe ich also gesagt, so differenziert, jetzt sage ich was für die, die mit Jesus leben, und jetzt sage ich für die, die noch nicht dabei sind im Glauben. Dass wir uns nicht falsch verstehen, nicht ich bin der, der zu entscheiden hat, zu welcher Gruppe einer gehört. Das kann nur Gott. Der Richter ist allein Gott. Aber gerade im Gottesdienst, wenn ein potenzieller neuer Pfarrer sich vorstellt, da kommen viele aus dem Dorf und dann kann man nicht einfach voraussetzen, dass alle einfach Christen sind. Und da ging es weiter. Ich hatte ein Gespräch, wo ich mich dann vorgestellt habe im Kreissynodalvorstand, das ist die Leitung des Kirchenkreises. Und da saß eine Frau und die begann das Gespräch mit dem Satz, also ihre Predigt hat mich ja so geärgert und sie ärgert mich immer noch. Ich habe die Stelle trotzdem bekommen, ich weiß nicht warum, aber der Herr wollte mich da. Also, trauen wir uns eindeutig zu sagen, dass eben nicht alles in Ordnung ist, wenn wir ein bisschen kirchlich sind? In der Bibel ist ganz klar, wir brauchen eine eindeutige Hinwendung zu Jesus Christus, eine Umkehr, eine Bekehrung. Das muss nicht in einem bestimmten Datum sein, aber dieses, dass wir neu sagen, mein Leben soll Jesus Christus gehören. Wie sieht Ihre, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Gott fordert uns heute Morgen heraus. Er fordert uns heraus durch sein Wort, durch das, was Jeremia schreibt. Hier in unserem Text begegnet uns nicht der liebe Gott, sondern ein Gott, der uns ganz klar sagt, da sind deine Probleme. Und der auch ganz klar sagt, was ist die Folge, nämlich das Gericht. Wir lesen es hier in Vers 12 und 13. Sie werden fallen und stürzen. Es soll nichts übrig bleiben von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Es sind harte Worte. Es sind Worte, die uns neu daran erinnern können, wie wichtig das ist, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, für meine und für ihre und für deine. Und sie uns helfen können, neu in ihn zu glauben. Aber das Gericht betrifft auch uns, wenn wir Christen sind. Dass wir neu überlegen, wie kann unser Leben wirklich Gott Ehre machen. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe, das bleibt. Aber Gott ist nicht einfach der liebe Gott. Nehmen wir ihn ernst? Lass uns beten. Danke, Herr, dass du nicht drumherum redest. Danke, dass du uns klar sagst, was schiefläuft, auch bei uns. Wir wollen umkehren zu dir. Wir wollen so leben, wie es dir gefällt. Hilf uns dabei. Amen.
Lasst uns ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Gebete erhörst, so wie es du in deinem Wort versprichst. Du kennst unsere Sorgen und Nöte und hast die Macht, Dinge zu verändern, wo wir keinen Ausweg sehen. So beten wir für uns und für diejenigen in unseren Familien und in der Gemeinde, die besonders belastet sind durch Ängste und Depressionen, durch Streit und Ablehnung, durch Krankheit, Einsamkeit und Trauer. Gib, dass sie Menschen finden, die ihnen neuen Mut zusprechen und ihren Blick auf deine Liebe lenken. Wo wichtige Entscheidungen anstehen, lass uns stets nach deinem Willen fragen. Wir beten für unsere Geschwister im Glauben, die wegen ihrem Bekenntnis zu dir ungerechten Angriffen ausgesetzt sind. Gib doch, dass die wahren Hintergründe zu dem Übergriff der Polizei in Duisburg bei der Vera-Gemeinde ans Licht kommen und deine Kirche nicht weiter durch haltlose Anschuldigungen in Verruf gerät. Wir bringen dir auch die Sorge, dass unsere christliche Orientierung in unserer Gesellschaft immer mehr abgelehnt und selbst durch die Regierenden kaum noch geschützt wird. Lieber Herr, viele Menschen sind durch Feuer und Überschwemmungen betroffen. Gib den Helfern Kraft und Gelingen, Leben zu retten und Leidende zu trösten. Sei doch bei allen Menschen in Not besonders nah und gnädig. Erhöre die Gebete der Menschen in der Ukraine, wo der Krieg täglich so viele Opfer fordert und unvorstellbare Zerstörung. Lieber Herr, die Verhandlungen in Alaska lassen keine Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden erkennen. Wir wollen dir vertrauen, dass du am Ende richten und uns alle die Augen öffnen wirst. Auch in Israel scheint es ausweglos, dass die Geiseln freikommen und friedliches Zusammenleben zwischen deinem Volk und den Palästinensern möglich wird. Schenke doch, dass der Terror der Hamas ein Ende findet und die Feinde Israels deine Macht anerkennen. Lieber Herr, alle Hilfe kommt von dir. Dafür wollen wir dir danken, dich ehren und loben. Und so beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.